Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. So wird er schließlich dem Recht zum Sieg verhelfen. Das ist so die Grundaussage meiner Predigt heute Morgen. Vorausgegangen diesem Matthäustext ist, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war. Sie sind durch die Felder gegangen, die Jünger hatten Hunger, es war Sabbat und sie essen Körner. Also sie haben sich dort bedient und dann sehen das die Schriftgelehrten, die Leute, die eigentlich dafür zuständig sind, das geistliche Leben in Israel aufrechtzuerhalten, aber die an einem Punkt gekommen sind, wo das Leben nach Gesetzen, das Einhalten von Gesetzen wesentlich wichtiger war, als barmherzig mit den Menschen zu sein. Dann begegnet Jesus noch einem verkrüppelten Mann, dessen Hand ist auch verkrüppelt, und er heilt ihn. Und auch das sind immer wieder Dinge, wo die Schriftgelehrten sagen, ja, so geht das nicht. Wir haben doch den Sabbat und am Sabbat heilt man nicht. Und das sind so Dinge, wo Jesus oftmals auch unser Leben durcheinander bringt, wo er sich nicht an Regeln hält, auch nicht an gottesdienstliche Regeln, an gemeindliche Strukturen, sondern wo für ihn immer der Mensch im Mittelpunkt steht, der verlorene Mensch im Mittelpunkt steht, auch der verlorene Mensch unter uns. Also ich meine nicht nur verloren im Sinne von fern von Gott, sondern auch verloren in unserer Nachfolge, in unserer Liebe zu Jesus, wo auch unser Leben vielleicht zu einem glimmenden Docht geworden ist, wo wir durch Schicksalsschläge geknickte Rohre geworden sind. Und Jesus entweicht den Schriftgelehrten und dann steht dort in Matthäus 12, die Verse 15 bis 20, Scharen von Menschen folgten Jesus und er heilte alle Kranken. Er ermahnte sie jedoch nachdrücklich, kein Aufsehen um seine Person zu machen. So erfüllte sich, was durch den Propheten Jesaja vorausgesagt worden war. Und zwar steht das in Jesaja 42. Seht, das ist mein Diener, den ich erwählt habe, den ich liebe und an dem ich Freude habe. Ich will meinen Geist auf ihn legen und er wird den Völkern das Recht verkünden. Er wird nicht streiten und lärmen. Er wird nicht wie ein Marktschreier auf den Straßen zu hören sein. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. So wird schließlich dem Recht zum Sieg verholfen. Ein Rohr. Wofür steht ein Rohr? Wenn wir die Natur betrachten, und Jesus hat ganz häufig seine Bilder aus dem alltäglichen Leben genommen. Er hat die Grashalme gesehen, die Schilfrohr, wahrscheinlich Bambus und diese Dinge. Und er sagt, diese Rohre, die sind so stabil, so widerstandsfähig, da können Stürme kommen, es wird nichts mit diesen Rohren geschehen. Sie werden sich im Wind wiegen, aber sie werden stehen bleiben, sie werden nicht brechen. Und natürlich geht es bei diesem Bild nicht um Grashalme, um Bambusrohre, sondern er bezieht das auf unser Leben. Und er sagt auch aus, dass unser Leben von ihm so angelegt worden ist, dass er uns innerlich so viel Kraft gegeben hat, dass wir in der Lage sind, Stürmen zu widerstehen, Schwierigkeiten entgegenzustehen. Unsere Seele hat eine Widerstandskraft, die in der Lage ist, dass wir uns Situationen anpassen können, dass wir uns auch mal gegen den Wind stellen können und nicht immer mit jedem Zeitgeist mitfliegen oder uns von jedem Zeitgeist bewegen lassen. Und das zweite Bild, der Docht. Wir kennen das alle, ne? Hier brennen Kerzen. Kerzen sind zu Hause ganz oft da, um eine Gemütlichkeit dem Raum zu geben. Früher waren Kerzen elementar wichtig. Sie gaben Licht, sie waren ein Zeichen von Leben. Und der Docht, der ist dafür da, dass Kerzenwachs leuchten kann. Also Kerzenwachs an sich hat überhaupt nicht die Fähigkeit dazu. Aber dadurch, dass der Docht in dem Kerzenwachs steckt und dass die Flamme den Kerzenwachs erwärmt und dann so Gase hochziehen, ne, Wachsgase, entflammt der Docht. Und somit kann man eigentlich sagen, dass der Docht der Lichtträger ist. Und auch das ist ja ein Bild für uns, dass auch unser Leben eine Kraft von Gott bekommen hat, eine Lebenskraft von Gott bekommen hat, einen Sinn bekommen hat, der entscheidend ist für unser Leben. Denn Jesus sagt auch zu uns, ihr seid das Licht der Welt. Wir sind das Licht der Welt. Und wofür ist dieses Licht da? Wir wissen das, um weitergegeben zu werden, um anderen Menschen Hoffnung zu bringen, um ihre Dunkelheit zu erleuchten. Deswegen sagt Jesus ja auch, dass wir dieses Licht nicht verstecken sollen, dass es irgendwo hingehört, wo es von jedermann gesehen werden kann. Jesus selbst hat sein Leben ja für uns hingegeben. Er hat all unsere Schuld, all unsere Krankheit, all unser Versagen auf sich genommen. Und er hat das getan, damit wir Licht sein können, damit wir sein Licht sein können, damit wir sein Licht weitergeben können. Aber unser Text spricht ja von dem geknickten Rohr und von dem glimmenden Docht. Und das sind Bilder dafür, dass uns das Leben manchmal ganz schön hart begegnen kann. Und vielleicht gerade auch die Älteren unter uns, die wissen, wie hart das Leben sein kann. Aber diese Härte des Lebens ist nicht nur was, was ja erwachsene, älter gewordene Menschen erleben, sondern auch junge Menschen können mitbekommen, wie das Leben ihnen so hart entgegenschlägt, dass ja vielleicht sogar die Glaubensflamme anfängt zu erlischen, dass die Kraft, die in ihnen ist, dass die gebrochen wird. Und wir wissen, dass natürlich ein das ist jetzt nicht so eine 5 in Mathe oder so, die uns knickt oder unseren Docht erlischt. Es ist auch nicht vielleicht eine kleine Katastrophe, wie der Arbeitgeber geht pleite und man wird entlassen. Das ist natürlich ganz schön hart, keine Frage. Aber es gibt Dinge, wo Menschen oder Situationen so hart sind, dass sie dieser Widerstandskraft, die wir eigentlich von Gott geschenkt bekommen haben, so stark bedrängt, so entgegenwirkt, dass wir brechen. Und in der Regel sind das tatsächlich Menschen, die dazu beitragen. Ich habe in einer Firma gearbeitet vor ein paar Jahren. Das war jahrelang wunderbar, aber irgendwann war so ein Geist von Ablehnung, so viel Mobbing vorhanden, dass alle Mitarbeiter in meinem Arbeitsbereich nur noch am Klagen waren. Die sind gar nicht mehr gerne zur Arbeit gegangen. Und man hat sich nur noch zur Arbeit hingeschleppt. Und der ein oder andere, der schien daran fast zu zerbrechen, weil er keine Freude mehr an der Arbeit hatte. Oder wie schnell passiert das in unserem Leben, dass einige von uns zu hören bekamen, aus dir wird doch sowieso nichts. Ich habe euch das ja schon oft erzählt, dass es in meinem Leben so war. Und ich glaube, hier sitzen etliche, die das gehört haben. Und dieses ständige Hören von, aus dir wird sowieso nichts, oder die anderen sind besser als du, oder gewaltsame Erlebnisse in der Familie, Ungerechtigkeit von Vater und Mutter, die wir ständig erleben, das kann ein Leben zerbrechen. Die Seele leidet so tief, dass sie von alleine kaum noch Hoffnung findet. Zerbrochene Ehen. Vielleicht sind die Ehepaare noch miteinander verheiratet, aber man hat sich nichts mehr zu sagen. Und das Einzige, was man noch teilt, ist Streit oder Blicke die uns irritieren, der Ablehnung, des Nicht-Geliebtseins, des Nicht-Wertgeschätztseins. Und wenn eine Ehe nur noch so miteinander es aushält, dann ist in der Regel mindestens einer, meistens beide, da ist ihre seelische Kraft erloschen. Das hat so viel Kraft gekostet, in dieser Ehe diesen Widerständen sich auszusetzen, dass ganz viel Lebensqualität zugrunde geht. Oder viele von euch sind Witwe oder Witwer. Auch ihr habt das erlebt, wie das Leben schwere Zeiten euch gebracht hat. Wie euer Ehepartner gestorben ist. Oder Kinder. Ne? Wie schlimm ist das, wenn die Kinder vor den Eltern sterben? Wie weh tut es der Seele? Und das Wunderbare ist, dass Gott uns das Geschenk des Gebets gegeben hat. Das Geschenk seines Wortes, das Geschenk der Gemeinschaft untereinander, wie wir einander stützen können und helfen können, wie wir füreinander beten können und wie wir wissen dürfen, Jesus ist gerade auch in den schweren Zeiten uns ganz nah. Einige von euch befinden sich vielleicht gerade in einer solchen Zeit. Ich weiß, eine Firma in Plettenberg, die macht demnächst zu, und wir haben hier einige Leute, die dort arbeiten, die jetzt arbeitslos geworden sind. Und wenn man dann keine 30 mehr ist, sondern schon Ende 50, ja, dann fragt man sich, und jetzt? Und da gibt es ganz viele unendliche Geschichten, die unser Leben hart treffen können. Aber das Schöne ist, dass wir nicht alleine sind. Dass Jesus in dieser Zeit manchmal viel erfahrbarer ist als in den scheinbar guten Zeiten. Das kennt ihr bestimmt, ne? Man merkt, man hat das Leben nicht mehr im Griff. Das Leben geht einen hart an. Und auf einmal realisiert man viel stärker die Liebeserweise unseres Gottes. Und obwohl wir vielleicht hoffnungslos sind, kommt immer wieder dieser Funke des Lichts in unser Leben. Und ich habe gestern so ein Video aufgenommen, leider klappt das hier nicht, weil das auf der Seite liegt, deswegen zeige ich euch das nicht, aber das kennt ihr bestimmt, ne? Hier so eine Kerzenflamme, wenn man die ausbläst und der Docht glimmt, und man nimmt dann ein Streichholz und hält das so 5 Zentimeter von der Flamme entfernt. Habt ihr das Spiel auch schon gemacht? Was dann passiert? Ohne dass die Flamme den Docht berührt, durch diese noch aufsteigenden Gase entflammt sich die Kerze wieder. Und so empfinde ich das auch oft, wenn unser Leben sich so anfühlt wie ein glimmender Docht. Da glimmt noch was, aber es ist keine Flamme mehr zu sehen. Dann kommt die Liebe Jesu in Form von Menschen, in Form von ermutigenden Worten aus der Bibel, in Form von Gebeten, die für uns gesprochen werden oder die auch wir sprechen. Und das ist so, als wenn diese Liebesflamme Jesu nahe diesem glimmenden Docht kommt und auf einmal, ich habe als Kind gedacht, wie geht das? Das war für mich wie von Geisterhand. Jetzt weiß ich, dass das physikalisch möglich ist bei so einer Kerze. Aber genauso ist das auch geistlich möglich bei Gott, dass er uns in diesen Zeiten durch seine Nähe wieder, ja, unsere Flamme leuchten lässt. Manchmal ist allerdings unser Leben durch diese Schicksalsschläge so gebrochen, dass es scheinbar ohne Hilfe nicht mehr weitergeht. Und dann ist es gut, dass es Menschen gibt, die uns zur Seite stehen. Dann ist es manchmal wichtig, dass man Spezialisten aufsucht, Leute, die Seelsorger sind, die Psychologen sind, die wissen, was mit unserer Seele geschieht. Ich persönlich halte natürlich am meisten davon, wenn das auch Psychologen sind, die Jesus kennen. Weil ich denke, nur sie können uns letztlich zu dem Ort führen, wo unsere Seele auch wieder gesund werden kann. Natürlich durch die Hilfe von Menschen. Das sehen wir auch quer durch die Bibel, wie Menschen anderen Menschen zur Hilfe wurden. Das haben wir auch letzte Woche in der Predigt gehört, als es darum ging, dass Lot in Gefangenschaft geführt wurde und wie dann sein Vetter Abraham ihn befreit hat. Manchmal brauchen wir Menschen, die uns befreien, die uns aus der Gefangenschaft holen, auch aus der Gefangenschaft unserer Seele, aus der Gefangenschaft unserer Verletzung, wo wir nicht mehr selber uns wieder aufstellen können, wo wir eine behutsame Hand brauchen, die das geknickte Rohr wieder aufstellt und vielleicht verbindet, damit dann wieder Heilung geschehen kann. Natürlich wissen wir, dass wir Menschen nicht die sind, die Heilung bringen, aber wir sind Lichtträger. Wir sind die, die das Licht in die Dunkelheit dieser Situation hineinbringen und somit dazu beitragen können, dass Heilung geschieht. Wir wissen, dass Jesus jemand war, der immer zu den Verlorenen ging, zu denen, die am Rande der Gesellschaft standen, dass man nichts ihm vorweisen musste, dass man keine religiöse Aktivität vorzuweisen brauchte, kein tolles Gebetsleben, keine ausgesprochene Bibelkenntnis. Er war immer da für die, die sich ihm genähert haben, egal aus was für einer Situation heraus sie kamen. Selbst die Prostituierte, die vielleicht Hoffnung empfunden hat, als sie in Jesu Augen geblickt hat, sie ist zu ihm gekommen und hat ihn die Füße gesalbt und hat ihren ganzen Schmerz, ihre ganze Verletzung, ihre ganze Verachtung, die ihr entgegengebracht worden ist, hat sie ausgeweint über Jesu Füße. Und er hat sie nicht weggeschickt. Oder selbst so Dinge, wo wir als Gemeindemitglieder wahrscheinlich erschaudern würden, diese Frau, die beim Ehebruch erwischt worden ist, ne? So nach dem Motto, wenn ich jetzt einen hier nach vorne holen würde und sagen würde, hier, der Typ da, der hat die Ehe gebrochen. Wie würdet ihr dann denken? Oh, entsetzlich. Jesus hat gar nicht so gedacht. Er hat zu ihr jetzt im Endeffekt, hat ihr einen Neuanfang ermöglicht, indem er ihr gesagt hat, wo sind deine Ankläger? Ich verklage dich auch nicht. Jetzt gehe hin und sündige nicht mehr. Das ist unser Jesus. Und er kennt sie und dich in deiner Situation, wo wir das voneinander gar nicht wissen. Das sind ja oft Dinge, die wir nicht nach außen tragen, die Schwierigkeiten, die wir haben, die Glaubensängste, die wir haben oder die Glaubenszweifel. Vielleicht sitzt hier der ein oder andere, wo dieser glimmende Docht so fast schon aufhört zu glimmen, weil dein Glaube Schiffsbruch erlitten hat. Jesus weiß das und er klagt dich nicht an. Er steht jetzt hier nicht mit erhobenen Zeigefinger und sagt, mein Freundchen, so geht das aber nicht. Sondern er sagt, ich komme mit meiner Liebesflamme in deine Nähe. Lass es zu, dass ich dein Herz erreiche. Lass es zu, dass wieder Feuer brennt in deinem Leben. Das Feuer meiner Liebe. Und diesen Jesus, den können wir auch gleich im Abendmahl begegnen. Ganz egal, wo du stehst. Und wenn die Schriftlesung sagt, dass sich jeder prüfen soll, bevor er zum Abendmahl kommt, da geht es nicht darum zu prüfen, ob man ein guter Christ ist. Letztlich geht es darum zu prüfen, warum nimmt man das Abendmahl, ne? Weil man gerade Hunger hat und sich den Bauch vollmampfen will. Ne? Früher war das Abendmahl ja was anderes als ein Stückchen Brot. Aber gerade die gebrochen sind, gerade die, wo das Feuer am Erlöschen ist, die ruft Jesus zu sich zum Abendmahl. Zu denen sagt er, kommt zu mir. Und lasst euer Herz berühren von meiner Liebe und meiner Gegenwart. Das ist so tröstlich und so mutmachend. Und nur deswegen kann ich auch meine Nachfolge leben. Nicht, weil ich ein guter Kerl bin, weil ich so viel weiß, sondern weil meine Seele erahnt, wie gut Gott ist. Weil mein Verstand so ein bisschen begriffen hat, was Jesus für mich getan hat. Und das macht mich unendlich dankbar und lässt mich zum Kreuz schauen, voller Dankbarkeit, sagend: Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass ich gerecht bin durch dich und nicht durch meine eigenen Taten. Und das wünsche ich uns, dass wenn wir jetzt gleich zum Abendmahl gehen, dass wir Kraft empfangen von unserem Gott und dass wir vielleicht auch eine Entscheidung treffen und sagen: Herr Jesus, ich möchte nicht, dass mein Licht für mich alleine brennt, sondern ich möchte, dass es auch andere erhellt in meinem Alltag. Ich möchte selber Hoffnung bringen, so wie du mir Hoffnung gebracht hast, möchte ich deine Hoffnung weitergeben. Und wo andere Menschen geknickt sind, vielleicht sogar gebrochen sind, da möchte ich nicht mehr wegschauen und denken: Schnell weg, das macht mir Sorge, da kann ich nicht mit umgehen. Sondern dass wir mit Jesu Hilfe hingehen und sagen: Ich stehe zu dir, ich bete für dich. Und nicht nur geistlich bin ich für dich da, auch als Mensch bin ich für dich da. So wie Jesus auch Mensch geworden ist und für uns da ist. Amen.